Jesus lebt, Jesus rettet, Jesus siegt.
Amen.
Wunderbar. Jesus allein er, dass die Lieder, hey, das ist, wenn du das Herz offen hast, boah, anbetig. Das Lamm Gottes, Jesus Christus. Ihr habt gesehen, wir sind lange nicht da gewesen. Ich habe mich verändert, ich habe hier wachsen. Ich habe mich angemeldet für eine Prophetenschule. Nein, natürlich nicht. Am Anfang des Jahres bin ich immer 2 Monate in der Kieswerk und arbeite dort in den Revisionen. Wir nehmen grosse Maschinen auseinander, wir lassen uns abseilen in die grossen Silos, wir machen Kanäle sauber. Und das sind 2 Monate vom Jahr, wo ich sehr viel arbeite, dass wir so die finanzielle Grundlage haben, um wieder ins Jahr reinzustarten. Und die ist jetzt vorbei. Und jetzt freue ich mich, dass ich jetzt vor mir ist jetzt das Feld, wo ich am bearbeiten das Jahr jetzt einfach vom März, April, Mai, Juni bis Dezember, wo ich wieder Gas geben kann. Und es ist einfach auch gut gewesen, das Jahr im Kieswerk, in den 2 Kieswerken, wo ich engagiert war, zu arbeiten. Es hat noch kein Jahr gegeben, wo ich vom ersten Tag an gute Gespräche gehabt habe über den Glauben. Das ist absolut genial, wenn die Leute sich schon an meinen Tisch so setzend zum, ja, hey, du, wie ist das jetzt mit der Schöpfung und so? Und ja, es ist das Jahr, ich bin am ersten Tag heimgekommen und habe gesagt, ich glaube, das Jahr ist anders. Es hat vom ersten Tag angefangen und sie haben sich einmal ein bisschen abgewechselt, wer zu mir am Tisch sitzen zum Pfarrer. Und ist halt schon etwas Verrücktes, oder? Im Kieswerk einen eigenen Pfarrer zu haben im Team, das ist etwas Geniales, oder? Und ja, wir haben. Ich freue mich jetzt aber auf die Zeit, die wir jetzt wieder da haben. Und ja, das Jahr ist eine Herausforderung. Auch das Jahr sieht es noch nicht besser aus. Wir sind in einem absoluten Weltchaos drin, von Finanzen, von Wirtschaft, von Verlagerung, von Produktionsstätten. Es ist eine richtige Unsicherheit da. Und das spürt mich. Umso wichtiger ist es, dass wir uns in dieser Zeit nehmen, das Fundament von unserem Glauben zu festigen, zu prüfen, was verhebt und was verhebt nicht, dass wir uns in unserem Wort, wo uns Gott gegeben hat, in der Bibel auskennen. Das ist wichtig. Es ist fertig mit Sonntagsschulsgeschichten für Erwachsene. Sondern es geht darum, dass wir festgesetzt sind im Fundament, wo Jesus Christus uns gegeben hat, durch sein Wort. Das ist etwas außergewöhnlich, dass Gott extra sein Wort in die Welt hineingibt. Und das verhebt, sonst verhebt nichts. Amen. Na, es läuft das Amen.
Amen.
Danke vielmals. Annette, danke vielmals, dass du uns auch das Jahr mitnimmst in deine Zeugnisse von der Straße. Und das ist das ganze Frisches, was heute kommt.
Ja, vielleicht noch ganz kurz zur Thea. Wir sind eben das 5. Mal Großeltern geworden. Und das ist ein Wunder. Thea ist 5 Jahre verheiratet. Und sie ist so ein Kind, wo mir eigentlich, sie ist das zweite von uns, wo mir immer geholfen hat bei allen, die noch nachgekommen sind. Sie hat das Herz für Kind. Sie liebt Kind auf eine ganz spezielle Art und Weise. Und sie hat viel betet, wir haben viel betet, dass sie ein Baby kriegt. Und dann, letztes Jahr im Mai, sind wir gewandert, ich und Thea. Und ich habe gesagt, Thea, ich bete für dich. Ich habe irgendwie plötzlich auf dem Herzen gehabt. Und dann sagt sie, ja Mutti. Und ich muss eins sagen, sie hat nie verzweifelt gewesen. Sie hat es einfach, okay, Gott wird das gut machen. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, jetzt tue ich gerade noch mit Handauflegung für dich beten, für das Baby. Und das ist im Mai gewesen, letzten Jahres. Und das Baby ist jetzt im Februar auf die Welt gekommen. 9 Monate. Halleluja. Wir haben riesen Freude. Also Gott erhört Gebet. Und am Freitag, es ist speziell gsi. Am Freitag, es hat sehr gewindet, es ist stürmisch gsi, böig. Die Leute sind schnell unterwegs gsi, aber eine Frau, eine ältere Frau, im Bahnhof noch lehnt so am Pfosten. Und sie hat eigentlich gut ausgesehen, so eine nette ältere Frau. Ich habe sie angesprochen, dann sagt sie, ich habe eigentlich genug Gutes tun in meinem Leben. Wow, ich brauche nichts mehr Neues. Sie war Seelsorgerin am Flughafen in Zürich Und tatsächlich, sie hat viele Menschen geholfen und hat das so gesehen, okay, jetzt ist alles gut. Ich habe ihr noch kurz erzählen, was sagt die Bibel und für sie beten, aber dann ist für sie in Ordnung gewesen. Sie hat gesagt, mehr brauche ich nicht. Ich habe mich ganz lieb verabschiedet. Und dann sehe ich, ungefähr so 3-4 Minuten später, wie ein anderes Team sie, genau sie, anspricht. Und wo ich sie anschaue, schaut sie mich an, zwischen den zwei anderen durch, und wir nicken uns so zu, und ich denke, ich laufe mal weiter. Aber es hat mich interessiert nachher, wo wir uns wieder getroffen haben, was ist passiert. Und es war ein Mann, der erst das zweite Mal dabei war bei unserem Team, mit einer Frau. Und er hat erzählt, ja, die Frau hat gesagt, gerade vorher hat sie eine junge Frau angesprochen, haha. Und die Situation, wo sie angesprochen haben, ist ganz anders gewesen. Die Frau hat erzählt, ich habe viele Sachen in meinem Leben falsch gemacht. Und die andere Frau aus unserem Team hat gesagt, ja, bei ihr ist das auch gewesen. Und sie haben sich so können gut austauschen und verstehen, dass im Leben doch Sachen sind, die schwierig sind. Und dann hat sich die Frau für Jesus entschieden. Der Matthias, wo ich ihm das erzählt habe, hat er gesagt, Gottes Wort hat in der Frau gewirkt. Sie hat eine gewisse Zeit gebraucht und plötzlich hat sie Erkenntnis gehabt, eigentlich Sündererkenntnis, dass sie nicht gut genug ist. Und ich habe gesagt, also wenn Gottes Wort, so wenig von Gottes Wort das bewirkt, wie viel mehr bewirkt es das in uns? Und Gottes Wort wirkt an jedem von euch. Und noch ein anderes, ganz kurzes Erlebnis, habe ich ein Bild. Das ist Christina. Sie ist gerade aus dem Sportgeschäft rausgekommen, Pause machen, ganz kurz. Ich spreche sie an und sie hat sich gefreut und hat sie gesagt, sie müssen nicht schnell machen. Ich denke, wow, wenn jemand 2 Minuten Pause hat, lassen Sie sich Zeit, Sie können mir das wirklich in aller Ruhe sagen. Und sie hat auf die Frage mit dem Himmel, warum sie in den Himmel kommt, gesagt, ihre Mutter ist alleinerziehend, also mit ihrer, und sie hat ihre Mutter immer unterstützt. Sie hat sogar verzichtet auf ein Studium, sie schafft jetzt, dass sie kann ihre Mutter unterstützen. Und ich habe gesagt, wow, das ist super. Lese dir noch kurz vor, was die Bibel dazu sagt. Dann lese ich vor und sie unterbricht mich und sagt, wissen Sie, ich habe vor kurzem einen Traum gehabt und mir ist Jesus im Traum erschienen. Das hat alles verändert in meinem Leben. Und ich habe gesagt, wow. Und was passiert? Sie entscheidet sich für Jesus. Sie ist ihm begegnet. Und sie hat gesagt, wissen Sie, vorher habe ich schon irgendwie so geglaubt. Aber nicht, dass es so real ist. Also Gott tut Wunder. Und es ist für mich auch ein Riesengeschenk, dass er uns die Menschen irgendwie immer wieder auch zeigt, zu ihnen führt, dass wir können mit ihnen die Freude haben, dass Gott sie so sehr liebt.
Halleluja. Amen. Es ist wirklich köstlich, wenn da ein Teil kommt. Ich mag es manchmal nicht erwarten, bis es Nacht gibt, dass wir uns nachher auf den Balkon setzen können, dass sie es erzählen kann. Weil es sind Erfahrungen, die mir auch zeigen, unsere Welt ist nicht hart. Wir sind hart. Es gibt natürlich Ablehnung, aber das ist doch normal, nicht jeder Fisch beißt da, wenn ein Haken ins Wasser geht. Das wäre ja verrückt. Da sagen Teil Fisch nein, danke, und Teil beißt na gut, Gott sei Dank. Wunderbar. Ich habe es vorhin schon ein bisschen angetönt. Wir sind an einer Zeitenwende, wir spüren das. Ich bin nicht der Einzige, der schon gesagt hat, dass ich in meinem Leben die Wiederkunft von Jesus so näher würde empfinden, hätte ich zu meiner Kinderzeit nicht gedacht. Ich denke, das geht wie Science Fiction noch tausende von Jahren, oder? Unendliche Zeiten. Nein. Das, was uns jetzt die Zeit lehrt, ist, Jesus kommt wieder. Weil es, was uns in Matthäus 24 gesagt wird, über Erdbeben, über Krieg, über Verrat und Familie und alles, das passiert alles. Und dann denke ich mir, was hat Jesus gesagt? Wir sollen aufschauen auf ihn und wir sollen ihn nochmal festmachen. Und genau um das geht es mir auch, ich habe gesagt, jetzt, wir müssen jetzt eigentlich die Zeit nutzen, unsere Gemeinde in der Schweiz fest wieder zu machen in Gottes Wort. Eben ein bisschen weg von dem Sonntagsschulsgeschichtli-Glauben, in den festen Glauben, wir stehen auf dem Fundament unverrückbar. Verrückt, ja, aber unverrückbar. Und da gibt es in der Bibel, gibt es einen Bibelvers im Hebräerbrief 6,9 und dort heißt, sagt der Schreiber, wir wollen jetzt lassen, von dem zu reden, was von Anfang über Christus zu reden ist und uns dem Vollkommenen zuwenden. Wir wollen nicht abermals den Grund legen mit der Abkehr von den toten Werken, mit dem Glauben an Gott, mit der Lehre der Taufen, mit dem Handauflegen, von der Auferstehung der Toten und dem ewigen Gericht. Das sind 6 Punkte, wo der Hebräerbriefschreiber sagt, das sind Grundlagen. Grundlagen vom Fundament, vom Glauben, vom Leben im Geist. Er sagt in dem Hebräerbrief, gerade unten dran steht, das wollen wir tun, wenn Gott es zulässt. Dass ihr das nochmal anschauen könnt, habe ich euch die Bibelstelle auf Folie da. Das ist das Fundament, wo 1. bis 3. Klasse in der Nachfolge von Jesus beinhaltet. Das sind Grundlagen, die am Anfang in einer Gemeinde bei Gläubigen gefestigt werden müssen. Über das müssen sie Bescheid wissen. Wie kehre ich mich ab? Wie kehre ich mich ab von meinem alten Leben, von der Sünde, von der toten Werk? Wie finde ich einen Glauben zu Gott? Wie kann ich den Glauben festigen? Und wie ist das mit der Lehre von der Taufe? Was ist mit dem Handauflegen? Das ist normal, das gehört in der Gemeinde. Jeden Sonntag, das Stang. Das gehört dazu. Du Verstehung von den Toten. Wer die Gewissheit nicht lehrt, führt seine Gemeinde in die Irre. Ich habe schon Leute auf dem Sterbebett, die haben furchtbar Angst vor dem Sterben. Bange sein ist normal. Aber so erbitterte, furchtbare Angst haben vor dem Sterben, das ist nicht normal. Da ist nicht gelehrt worden. Da ist kein Anker im Herz. Da ist keine Verankerung im Wort Gottes. Und dann aus ewigem Gericht, es passiert nichts, ohne das Gericht vom Schluss kommt. Es ist ein Mensch gesetzt, einmal zu leben, zu sterben und dann kommt das Gericht. Und wer das ausblendet, der blendet eigentlich auch die riesige Freude, die wir haben, dass wir gerettet sind, aus. Weil das die Freude, wenn wir sehen, was da für eine Verdammnis am Schluss kommt. Und wir sind gerettet. Das bricht in Freudestürmen im Herz. Amen. Amen. Wunderbar. Ich habe mir jetzt eine von diesen Lehren heute rausgeschnappt, weil ich gedacht habe, oder besser gesagt, ich bin darauf aufgeworfen worden, das ist etwas, wo ich auch mal testen kann, wie viel Wissen ist denn da. Jetzt die Frage, wie viele Taufen werden im Neuen Testament, wie viele Arten, unterschiedliche Arten von Taufen werden im Neuen Testament beschrieben? Erste Nennung? Ja, nein, nicht was, sondern wie viel? Ich wollte mal wissen. Ich wollte nicht wissen. 2, wer gibt mehr? Ja, komm jetzt. 3, okay. Hä? 5, okay. Okay. Also, man kann sagen, es gibt 5, das stimmt tatsächlich, aber ich habe jetzt in der letzten Zeit daran geschafft und habe gesagt, nein, es sind 6. Also, ich zeige euch die jetzt mal. Die erste Taufe ist die Taufe von Johannes dem Täufer, die ist klar. Die Taufe zur Buße, die werden wir nachher noch anschauen. Wir schauen alle nachher noch an. Dann das Zweite ist die Taufe von unserem Herr Jesus Christus, die Taufe von der Gerechtigkeit. Die dritte Taufe ist die Leidenstaufe, Taufe vom Lamm, Kreuzestaufe. Die vierte ist Glaubenstaufe, Taufe in die Nachfolge. Hast du meine Predigt gehört? Nein, ich bin schon am anderen Ort gewesen, dann habe ich gesagt, von 5 Taufen. Jetzt habe ich gerade überlegt, ist das da? Aber ich bin wirklich, diese Woche habe ich mich dran gesetzt. Denn die fünfte ist die Taufe mit dem Heiligen Geist, die Taufe der Ausrüstung. Was kommt jetzt noch? Die Taufe für die Toten. Boah, jetzt ist es spannend, hä? Ihr werdet es nicht bereuen, heute Tag gewesen zu sein. Also ich sage es euch. Was hat es mit dem Begriff, ich fange jetzt mal ganz sachlich an, was hat es mit dem Begriff Taufe auf sich? In der griechischen Muttersprache im Neuen Testament heisst Taufe Baptizo. Baptizo. Wortwörtlich heisst das etwas in Flüssigkeit tauchen und wieder rausnehmen. So wie im Johannes 13, 26, als Jesus den Judas Iskariot als Verräter entlarvt und dort sagt, der ist's, der mit mir den Bissen eintauche, der ist's, dem ich den Bissen eintauche und gebe, eintauche, Baptizo, und er nahm den Bissen, tauchte, Baptizo, ihn ein und gab ihn Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Jetzt kommt Baptizo, ist etwas, wo eine Flüssigkeit eintaucht wird, das ist ganz wichtig, eintaucht wird und wieder rausgenommen wird. Es geht nicht ums Eintauchen und reinlassen, sondern es geht ums Eintauchen und rausnehmen. Wie beim Fondue. Wir tauchen sie und lassen das Brot nicht im Käse, sondern wir nehmen den wieder raus, das ist Baptizo. Und, was auch auffällt, Baptizo ist ein passiver Begriff. Man kann sich nicht selber taufen. Das geht nicht. Vom biblischen Verständnis ist das unmöglich. Baptizo heisst, ich nehme etwas und tauche es ein. Oder ich lasse mich von jemandem eintauchen. So eine Selbsttaufe funktioniert nicht. Also, das Brot wird angesteckt und wird von mir eingetaucht und wieder rausgenommen. Wichtig jetzt eben, finde ich ganz wichtig, das Brot wird eingetaucht, es wird nicht Finger in Käse eingetaucht und wird das Brot irgendwie angespritzt. Ihr versteht, was ich meine? Und auch das Zweite, was wichtig ist, dass man es wieder rausnimmt. Das ist entscheidend. Sonst wird man versumpft, sonst geht man unter. Um die Bedeutung von dem Baptizo, von dem Eintauchen, als Taufe von Menschen zu verstehen, schauen wir ins Neue Testament. Und wir fangen gerade mal an mit der Taufe von Johannes. Dort heisst es, Johannes der Täufer war in der Wüste und predigte die Taufe zur Buße der Vergebung der Sünden. Der Johannes, müsst ihr euch jetzt vorstellen, er ist nicht einfach dort gestanden und gesagt, du, hallo, ist Zeit zum Buß tun, sondern er hat den Schmerz in sich drin gehabt, zu wissen, der Messias steht vor der Tür. Er wird heute kommen, morgen oder schon heute Nachmittag steht er da. Was machen wir? Er hat rausgerufen, er hat in einer Urgewalt vor den Richtern vom Alten Testament und den Propheten, hat er seine Stimme erhoben und hat ausgerufen, wach auf, Zion. Zieh an deine Stärke, zieh an deine Prachtgewänder, Jerusalem, du heilige Stadt. Lass die Unbeschnittenen nicht mehr in dir drinnen. Jag sie raus, die Ungläubigen. Schütteln ab den Staub. Stand auf, Jerusalem, du Gefangene. Mach dich los von den Fesseln, von deinem Hals, Jerusalem, du gefangene Stadt. Suche den Herr, solange er zu finden ist. Rufe ihn an, solange er neu ist. Der Gottlose soll ablaufen von seinem Weg und der Übeltäter von seinen Gedanken und soll sich bekehren zu unserem Gott. Denn bei ihm ist viel Vergebung. Das sind die prophetischen Worte, die man in Jesaja 52 bis 55 findet an verschiedenen Stellen, wo genau die Zeit beschreibend, wie es dem Johannes dem Täufer gegangen ist, er hat nichts anderes wollen, der Messias steht vor der Tür und jetzt, Friedli Heinz, steht mal auf, ergänzt euch, legt ab eure Sünde, eure Schauspielerei vor Gottesdienst, ich habe sie so satt, sagt Gott, ich mag das nicht sehen, ihr seid in der Schlange gebrannt, anstatt, dass ihr solltet fürchten, und Königsträger sie sind ihre Schlangenbrut, Sadduzeer, Pharisäer, Schriftgelehrte, alles den gleichen Kuchen. Hören Sie mal auf, ich taufe euch nicht. Ihr wollt ja nur ein Ränzchen oben drauf. Das geht nicht. Geht in Demut vor Gott. Lasst euch finden. Und dann steht auf zu Gottes Ehre und erwartet den Messias. Und Johannes der Täufer hat nicht zum Mund gehalten, er ist sogar politisch geworden. Er hat gesagt, du Herodes, Was steigst du ins Nest mit der Frau von deinem Bruder? Das geht doch nicht. Der Herodes, der Antipas, war ja jüdischer Abstammung. Und darum hat er ihn auch direkt angefahren. Also Johannes, der Teufel hat alles dazu da, dass Leute nicht mehr können sagen, es ist gut, so wie es läuft. Meine Anwendung in die Zeit. Wir bräuchten wieder Johannes den Täufer in unserer Zeit. Nicht mit dem Inhalt von seiner Taufe, sondern mit dem Engagement zu rufen, wachet endlich auf. Wachet auf. Jesus steht vor der Tür. Oder zumindest ist die Wehe uns gegeben, dass wir uns neu formieren für eine Erweckung. Der Johannes hat die letzte Erweckung ausgelöst, bevor Jesus wiederkommt. Er war ein Erweckungsprediger. Durch und durch. Die Taufe von Johannes hat, und das ist jetzt wichtig, dass wir das wissen, das ist jetzt, es geht jetzt um die Taufe. Die Taufe von Johannes ist, hat Israel gegolten als Erweckung vor der Ankunft von Messias. Wir taufen heute nicht mehr Johannes. Das machen wir nicht. Die Taufe ist passé. Denn wir kennen Jesus Christus. Zum Johannes seiner Zeit hat man nicht gewusst, was der Messias alles mit sich bringt. Also wir taufen, wenn wir heute taufen, nicht wie der Johannes. Das ist für mich ganz wichtig, weil ich habe schon Taufgottesdienst gehört, wo man in der Richtung von Johannes gesagt hat, jetzt tust du Buß und dann taufe ich dich. Das ist Quatsch. Aber da kommen wir nachher noch dazu, weil in der Glaubenstaufe passiert etwas ganz anderes. Gehen wir zur nächsten Taufe. Die Taufe unseres Herrn, die Taufe der Gerechtigkeit. Johannes der Täufer hat richtig Jerusalem geschaut und hat auf den steinigen Weg gesehen, plötzlich so ein junger Mann, der Hang herabgekommen und hat seinen Blick nicht können vor ihm lassen. Er hat ihn gesehen, oben runtergekommen, ein Mann, ein besonderer Mann anscheinend, und plötzlich schnallt es. Das ist der Messias, von dem ich geredet habe. Und er hat ausgerufen, siehe, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünden trägt. Jesus ist der Messias. Jesus ist da. Ein paar Augenblicke später steht Jesus neben Johannes dem Täufer im Wasser. Und Johannes dem Täufer, was machst denn du da? Weg, weg, weg. Ich taufe zu Buß. Du bist der Gerechte. Was kommst du zu mir? Warum kommst du zu mir? Ich kann dich nicht taufen. Und Jesus sagt einfach ganz cool, lass es geschehen. Und wenn der Messias etwas sagt, dann sagst du nicht, nein, mache ich nicht. Dann hat er ihn einfach getauft. Lass es jetzt geschehen, sagt Jesus, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Ich glaube, ich habe den Vers auch da. Alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Jesus hat, ist das in Wasser hineingestiegen, jetzt müsst ihr euch vorstellen, alle, die vor Jesus sich taufen lassen, haben sozusagen ihren Müll in dem Wasser abgeladen. Und Jesus kommt jetzt mit der Gerechtigkeit in das Wasser, um schon signalmäßig alles auf sich zu nehmen und seine Gerechtigkeit freizugeben. Das hat Johannes am Anfang gar nicht blickt, was da passiert. Also Gerechtigkeit Gottes ist ins Wasser gestiegen und hat dort ab dem Moment versprochen, ich nehme ihn dir in Stamm. Das ist eine absolute Freiwilligkeit von Jesus. Jesus hat sich nicht müssen taufen lassen. Es war die Entscheidung, ist das Ja vor dem Himmel, von der Finsternis, von seinem Vater und von allen Gläubigen, die je gelebt haben, ich mach's. Und ja, in Apostelgeschichte 10,38 lesen wir ja, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit Kraft und Heiligen Geist. Das ist dort passiert. Jesus hat den Dienst angenommen und hat das zum Zeichen gesetzt. Ab dann haben wir gewusst, wenn es um Vergebung geht, zu Jesus. Wenn es um Sünde geht, geht es zu Jesus. Wenn es um Heilig geht, geht es zu Jesus. Er hat gesagt, das ist jetzt, ich bin Zentrale. Ich nehme das an. Das ist die Taufe von der Gerechtigkeit. Genau. Die Taufe von Jesus war freiwillig. Ein sichtbares Ja. Ein sichtbares Ja. Da hat man nicht mehr diskutieren. Er hat das gemacht. Die Taufe war nicht etwas, wo man einfach so etwas ist gepostet, sondern das hat man gemacht. Da ist man extra gegangen. Er ist das Lamm Gottes, von dem haben wir heute schon gesungen. Und darum ist mir das auch so untergegangen, die Lieder heute vom Lamm Gottes. Es ist wirklich ein Lamm Gottes, taucht da ein, unschuldig und unbefleckt und ohne zu motzen. Um uns Gerechtigkeit zu verschaffen, die wir verloren sind. Jetzt kommt die nächste Taufe, die erwähnt ist. Die Leidenstaufe, die Taufe des Lammes, die Kreuzestaufe. Jesus hat schon davon gesprochen in Lukas 12, 49. Ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden, und was wollte ich denn lieber, als dass es schon brennte? Und Jesus spricht da, dass der Geist ausgossen wird und dass alle erreicht werden. Doch bevor das geschehen kann, muss ich noch eine Taufe über mich ergehen lassen, von der mir so bange ist, bis sie vollbracht ist. Das ist die Leidenstaufe, wo Jesus ist gerade anschliessend sozusagen. Ich habe die Taufauslegung der Reihe voll gemacht, wie sie eigentlich im Neuen Testament vorkommt. Jesus hat das sehr jünger gesagt, er hat das ganz klar gesagt. Ich bin gekommen, um ein Feuer anzuzünden, aber bevor das passieren darf, muss ich erst noch die Taufe über mich ergehen lassen, von der mir bange ist, ist jetzt gerade lieb gesagt, gell? Also ist heftig, was da kommt, oder? Wenn schon der Johannes der Täufer gesagt, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt, dann musst du sagen, hey, der ist nicht weiter spazieren. Das hat ihn abgerissen. Das ist wirklich heftig gewesen. Schauen wir mal, wie man das als Taufe kann verstehen. Die Leidenstaufe in ihren Stationen. Jesus war in Gethsemane gewesen. Das wissen wir, und er hat gerungen, um sich, um seinen Glauben, um alles. Er ist gerecht gewesen, aber er hat gerungen. Und dann gibt es den Moment, wo er sagt, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. In dem Moment hat sich Jesus wie der Taufe in die Hand gegeben von dem, wo ihn jetzt ins Taufbecken führt. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Das ist der Punkt gewesen, wo er losgelassen hat. Und dann wissen wir, ab dann geht es los. Dann geht das, der Weg geht Richtung Wasser. Der Leidensweg. Er wird durch den Leidensweg für das jetzt Ja gesagt und jetzt wird er geschlagen, getreten, angespreuzt. Er wird ja, geschüpft. Also es ist, er wird verhöhnt von allen Seiten und man merkt jetzt, steigt er tatsächlich in die Leidenstaufe bis am tiefsten Punkt. Und dann haben wir als dritten Punkt haben wir das Kreuz. Jesus wird von seinem Vater ins Meer von der Leiden, von der Sünde untertaucht und als Opferlamm dargebracht. Das ist eine Leidenstaufe. Es gibt keine schlimmere Taufe auf der Welt überhaupt, als das, was Jesus in dem Weg auf der Via del Dolores, wo er gegangen ist bis zum Kreuz, hat müssen an Schläge einstecken, an Gespeuz, an Tritt, an Beistellen, an Geschöpf. Und dann hat man aufgeknüppelt bis auf Golgatha und dort ans Kreuz festgeheftet. Aber jetzt ist die Taufe natürlich nicht fertig. Sondern als Jesus unten war im Totenreich, ich erinnere an die Predigten vom letzten Jahr, hat ihn Jesus ist Jesus von seinem Vater auferweckt worden. Und jetzt merken wir, was da heisst, die Taufe. Er wird nicht wie das Fondue-Brot im Käse vergessen. Nein, sondern Jesus ist von seinem Vater nach 3 Tagen auferweckt worden, ist auf dieser Welt gewesen und ist in die Herrlichkeit geführt worden, ins Licht, wo er die Fülle hat, wie Jesaja 52 sagt. Das ist der Weg. Gethsemane, der Weg, der Leidensweg bis ans Kreuz, an den tiefsten Punkt und dann auferstanden an Ostern zu der Herrlichkeit Gottes, entrückt sozusagen. Halleluja. Eine Hammertaufe. Die nächste Taufe, die wir haben. Was habe ich jetzt da? Heißt das halt? Was habe ich denn da? Aha, da sind ein paar Sachen mehr. Ja, die können wir weglassen. Ja, sparen wir Zeit. Glaubenstaufe. Das ist die Taufe in die Nachfolge. Das ist die christliche Taufe. Das ist das, was wir wissen, aber wo viele nicht befolgen. Viele ist das vom Verständnis her die Aufnahme in Kirche, in der Gemeinde, in der Gemeindezugehörigkeit, in den Gemeindeverband. Aber sie verstehen gar nicht, was das heisst. Das ist nicht einfach eine Taufe, wo du jetzt in einer Gemeinde zugehst, sondern es ist eine Taufe in die Nachfolge. Jesus hat nie gesagt, kommt zu mir, bekehrt euch und dann ist gut. Jesus hat immer gesagt, wer mir nachfolgen will. Es ist nie gegangen darum, dass du Christ wirst, sondern dass du als Christ erweckt deinen Weg gehst. Erfüllt mit dem Heiligen Geist, für das hast du ihn ja bekommen. Der Sieg, wo Jesus in seiner Leidenstaufe über Hölle, Tod und Teufel errungen hat, ist von den Aposteln später verkündigt worden. Überall, wo sie hergekommen sind, haben sie das verkündigt, dass in Jesus, was er da hat am Kreuz, Rettung vor Gott möglich ist. Und am Pfingsten sind Tausende von Zuhörern, die das gehört haben, gecheckt, in dem Moment, wo der Petrus predigt, puff, das ist tatsächlich so gewesen. Jesus ist der Messias gewesen. Stellt euch mal vor, was einem Jude vorgeht, in dem Moment, wenn er feststellt, er hat den Messias verpasst. Er hat nicht nur verpasst, er gehört zu dem Volk, wo der Messias, den Sohn Gottes, ans Kreuz geheftet hat. Die sind in eine höllische Not gekommen, weil sie haben gewusst, ein gerechter Gott, wo uns vorgestellt wird im Alten Bund, wo gesagt, der Zorn ist mein. Wenn wir sind, was haben wir gemacht? Und dann rufen sie zum Petrus. Es ist in das Herz gegangen, was sollen wir tun? Was müssen wir tun, dass wir gerettet werden? Und dann sagt Petrus, ihr Männer, liebe Brüder, tut Buße und ein jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Tut Buße, das heißt nicht abbüße, sondern das heißt umkehren. Das heißt, das Wort Buße heißt nicht in dem alten kirchlichen Verständnis von so ein paar Erbsli, tröcheln die Erbsli in die Schuhe und dann 10 Kilometer laufen. So. Nein, sondern es heißt umwandeln. Das heißt, das Umwandeln heißt sich bekehren, das heißt umkehren zu Jesus und im Glauben das annehmen, was Jesus Christus für einen da hat. Lasst euch taufen, denn auf den Namen von Jesus Christus zur Vergebung von unseren Sünden. Das ist denn als Zeichen, das, was Jesus in seiner Taufe gebracht hat, hat Gerechtigkeit gebracht, hat die Sünde sozusagen auf die Zukunft gesagt, schon auf sich genommen. Das wird dann dort in der Glaubenstaufe auch bestätigt, wenn wir uns lassen taufen, dass wir sagen, das ist es so, das ist Gottes Sohn sein. Das ist tatsächlich, er ist für alle Sünden gestorben. Aber das ist ein Bekenntnis. Wir lassen uns nicht taufen zur Buße, sondern wir lassen uns taufen, wie wir das verstanden haben, wie es auch an einem anderen Ort hat, wer glaubt und getauft wird. Ich weiß nicht, ob ich den Vers auch noch irgendwo versorgt habe. Also es geht immer erst Glauben, dann Taufe, aber Taufe heisst unbedingt die christliche Taufe, eine Taufe in die Nachfolge. Ich weiß nicht, ob ich den Vers da habe, aber es ist schon am Schluss nochmal, genau, den habe ich jetzt nicht extra, ich glaube auch der Folie, es heißt, wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Da merken wir auch, was der Glaube für eine Vorzugsvorstellung hat vor der Taufe. Es geht um Glauben, es geht um deine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Glaubenstaufe geschieht aufgrund von Glauben. Der zweite Punkt ist, Glaubenstaufe ist immer eine Taufe in die Nachfolge. Darum geht hin und macht zu Jüngern. Jünger, das ist nicht ein Prädikat, sondern das ist ein Ausdruck von dem, was sie machen. Sie folgen Jesus nach. Machen zu Jüngern. Und dann ist das Erste, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Aber zu Jüngern machen, das ist der Auftrag in der Taufe. Die christliche Taufe, Glaubenstaufe führt immer in die Nachfolge. Alles andere ist Selbstbetrug. Von Halleluja klatschen, bis Jesus wiederkommt, steht in der Bibel nicht. Es ist ein Aufruf in eine aktive Nachfolge. Damit die Nachfolge von Jesus Christus kann in Kraft geschehen, hat uns Jesus auch eine andere Taufe noch gegeben, nämlich Taufe im Heiligen Geist. Die schauen wir jetzt auch noch miteinander an, aber nur sozusagen abrissmässig, weil zu jeder Taufe könnte man eine eigene Predigt machen. Aber da einfach, weil ich weiss, dass sie da auch gelehrt wird in dieser Gemeinde, nicht wie in anderen Gemeinden mangelbar ist, werde ich da einfach ein paar Bibelstellen mit euch anschauen. Der Johannes der Täufer hat schon vorausgesagt und hat von sich selber gesagt, ich taufe mit Wasser, aber der, der nach mir kommt, der wird euch taufen. Könnt ihr lesen? Mit Heiligem Geist. Das ist Gottes Geist. Da passiert etwas. Das ist nicht einfach eine Zeremonie, sondern das ist wie ein Lumpen, der eingetaucht wird in eine Flüssigkeit und dann wird er durchdrungen. Jesus hat auch von dieser Taufe im Heiligen Geist geredet, und zwar gerade vor seiner Himmelfahrt. Er hat gesagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samarien und bis ans Ende der Welt. Merken dir, was da gesagt wird. Die Dienstausrüstung ist eine Vorwärtsausrüstung. Es ist nicht rückwärts gewandt. Jetzt machen wir das Theologiestudium über die alten Riten im Alten Testament. Nein, es geht vorwärts. Bis ans Ende der Welt. Bis ans Ende der Welt. Und darum ruft auch der Petrus in der Pfingstpredigt: Tut Buße und ein jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Das ist Taufe, ist eine Dienstausrüstung zum Vorwärtsgehen. Ich glaube, das habe ich auch noch da in den Satz hinein. Ja, genau. Die Taufe im Heiligen Geist ist für den Auftrag, Zeuge zu sein, die Vollausrüstung in Vollmacht des Geistes und seiner Gaben, die Finsternis zu besiegen und die Menschen zu segnen. Ich finde das bis jetzt her schon spannend, was da in der Taufe alles drin liegt. Und wenn wir das als Grundlage in unserem Wissen haben, das gibt das Fundament. Da schüttelt man uns nicht mehr ein bisschen weg, sondern sagen wir, hey, hallo, Gott sei Dank, ich bin schon getauft, auf die verschiedenen Arten und Weisen. Die ersten drei gehen nicht, aber die nächsten drei gehen. Das führt uns jetzt zu der letzten Taufe, die im Neuen Testament vorgestellt wird. Und es ist zugleich die schwerste Taufe. Und es sind sehr viel Humbug über die Taufe geschrieben worden. Das sage ich jetzt schon mal voraus. Aber nichtsdestotrotz müssen wir uns mit ihr beschäftigen. Das ist die Taufe für die Toten. Jetzt gibt es doch tatsächlich... Ich habe mir überlegt, soll ich das überhaupt sagen? Es gibt tatsächlich Ausleger, die Paulus unterstellen, von er das sagt im Korintherbrief, dass sich Leute haben, für Leute, die zum Glauben gekommen sind, die nicht mehr gelangt haben, zum Taufen sich noch schnell taufen. Das ist absurd. Das passt nicht zum neutestamentlichen Kanon. Das hat auch nichts mit dem Paulus seiner Theologie zu tun. Überhaupt nichts. Und darum finde ich das so wichtig, dass wir die Taufe jetzt noch kurz miteinander anschauen, dass ihr wisst, um was es geht, die Taufe von den Toten. Der Paulus spricht nämlich von der Taufe im 1. Korinther 15, 29, 30, und das werden wir jetzt einfach miteinander lesen. Wenn das, was ich über die Auferstehung gesagt habe, nicht zutrifft, was für einen Sinn hat es dann, dass sich einige von euch für die Toten taufen lassen? Oder wieso lässt man sich für die Toten taufen, wenn Tote gar nicht auferstehen? Oder warum setzen wir als Apostel uns in unserem Dienst ständig Gefahren aus? Und der letzte Satz ist da sehr entscheidend wichtig. Warum setzen wir uns Gefahren aus? Wenn man das jetzt würde sagen, dass sich Leute im Nachhinein noch schnell für einen, der gerade verstorben ist, und der Taufe hat, der Satz keinen Sinn da an dem Ort. Der Paulus sagt da ganz klar, oder warum setzen wir Apostel uns in unseren Dienst ständig Gefahren aus? Weil er gesehen hat, dass in Zukunft er die Taufe für die Toten auch noch erleiden könnte. Jetzt muss ich weitergehen, sonst verstehen das nicht. Da heißt es nämlich, wer sind die Toten? Jetzt steht paulinische Theologie, Epheser 2,1, auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Wer ist tot? Wer sind die Toten? Sind alles die Menschen, die Jesus Christus noch nicht kennen. Und wenn ihr seht, was ich da an der Seite habe für ein Bild, dann ist Taufe für die Toten das Martyrium, das ein Christ kann erleiden in der Nachfolge, wenn er Jesus nachfolgt. Ein Martyrium, wo man jetzt in unserer Zeit, ihr glaubt das vielleicht nicht, aber es stimmt tatsächlich, als nachgeschaut. Christenheit ist die meistverfolgte Religion weltweit. Christenheit bringt die meisten Märtyrer in dieser Zeit, in den letzten 4-5 Jahren, raus, um ein Mehrfaches von den Moslems, um ein Mehrfaches von den Buddhisten, um ein Mehrfaches von den Hinduisten. Was Christen abgeschlachtet werden, wirklich. Ich habe Bilder gesehen, das darf man gar nicht, man darf das eigentlich gar nicht zeigen. Kopf abgehackt, ins Knie geschossen, an die Wand gestellt, aufgehängt, lebendig begraben, weil ja Jesus sie sowieso auferweckt. Verhungern lassen. Christen erleben momentan die Taufe für die Toten als ein Zeugnis. Als ein Zeugnis für Gott, zu ihr und zum Zeugnis von denen, die sie umgebracht haben. Und wie viele Geschichten kennen wir, dass sich Leute schon, die so dabei gestanden sind, sich später bekehrt haben und gesagt, weil der zu tot ist durch meine Hand und sich nicht gewehrt hat und Gott irgendwie hat und von seinem Glauben nicht abgeschworen hat, das hat mich dort mal ins Nachdenken gebracht. Ich will das noch. Also bei der Taufe von den Toten geht es um Christen, die für ihren Glauben, für Jesus Christus ihr Leben hergeben. Leute, das betrifft nicht euch alle. Nicht jeder von uns wird die Taufe erleiden. Aber es gehört ins Versprechen, das Jesus Christus seinen Jüngern gegeben hat, dass das passieren kann. Ja, in Matthäus 16, 24 bis 26 sagt er, wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Jetzt muss ich überlegen, wie geht es weiter nicht? Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es gewinnen. Und dann kommt der bekannte Satz, denn was hilft es dem Mensch, wenn er die Welt gewinnt und doch Schaden nimmt an seiner Seele? Oder womit kann ein Mensch seine Seele auslösen? Da wird das ganz klar von Jesus schon angedeutet. Da wird angedeutet und gesagt, lasst, wenn ihr mir nachfolgt, kann es sein, dass ihr euch das Leben verliert. Aber ihr werdet durch das Leben gewinnen. Und wie viele sind schon der Märtyrer durchgestorben? Wie viele haben ihr das Leben schon gegeben für Leute, die nicht haben wollen, dass Jesus Christus geehrt wird. Vielleicht noch Geschichte aus dem Neuen Testament, wo die Taufe der Toten vollzogen worden ist. Sie steht in Apostelgeschichte 7, der Begegnung des Stephanus. Stephanus war kein Angestellter von der Gemeinde, auch kein Ältester, sondern er war eingesetzt für die Leute zum Sorgen. Also die Fürsorge der Gemeinde. Und er hatte so ein lebendiges Zeugnis gehabt, dass er einfach bei den Leuten angestoßen ist. Sind das nicht mehr gehabt. Und dann ist es so weit gegangen, dass man gesagt hat, man steinigt ihn. Und er hat eine Offenbarung gehabt. Ihm ist der Himmel aufgegangen vor seiner Steinigung und hat Gott bezeugt, Gott gelobt bis in alles raus. Und die Leute sind, glaube ich, immer verrückter geworden, weil sie das sehen, wie ihm ist das doch scheisse gleich gewesen, was jetzt da unten noch passiert. Und er sieht, was da sich für den Himmel auftut. Er hat gesagt, Herr, nimm mich endlich. Und die Steine sind geflogen. Und er hat die Taufe für die Toten erlebt. Und sein Tod ist mit ausschlaggebend gewesen, dass der Paulus, der nebenan gestanden ist, der verantwortet hat, dass er umgebracht wird, später wirklich auch mit den Gedanken, wo er von Gott, von Jesus angesprochen worden ist in Apostelgeschichte 9, wo er sich bekehrt hat, dann muss ihm das wie Schatten vor den Augen gefallen sein, was er dort gemacht hat. Also durch das Zeugnis, durch die Taufe für die Toten, die der Stephanus erlebt hat, ist der gewaltigste Mann, der im Neuen Testament uns bekannt ist neben Jesus Christus, der am meisten geschrieben hat, der am meisten Gemeinde gegründet hat, gewonnen worden. Verrückt, oder? Vielleicht versteht ihr das noch nicht ganz, wieso ich jetzt gerade ausgerechnet die Lehre von der Taufe heute euch bringen wollte. Aber für mich ist es einfach eine Not momentan, die ich sehe, wie viel Wissen nicht gewusst ist, wo wir schon lange verstanden haben. Ich habe eine Not, wenn ich mit Christen auch letzte Woche zusammenkomme, mit, wo ich meine, gewachsen und geeicht im Leben und ich rede mit ihnen und ich merke, boah, Sonntagsschulwissen. Und ich finde Sonntagsschulwissen gut, Hauptsache, das ist schon mal da. Aber Leute, das darf doch nicht aufhören. Das ist die Grundlage. Wenn ihr Leute bewundert, dann sind das Leute, die im Wort geankert sind, die stehen. Tönt doch auch dazu, dass ihr auch zu denen gehört. Denn ich merke irgendwie, Gott wünscht sich, dass sein Wort, wo sein Sohn Jesus Christus ja ist, in uns verankert ist. Dass er die Zeichen und Wunder tun kann. Dass es nicht jedes Mal eine Sekte daraus gibt, wenn etwas passiert, sondern dass das Fundament schon da ist. Mit so vielen Anläufen, wo Gott hat wollen segnen und das müssen wieder abbrechen, eine Weckung abbrechen, weil einfach Mist ausgewachsen ist, weil das Fundament nicht da war. Wenn der Wunsch von euch irgendwo mal aufkommt, eine von diesen Predigten genauer anzuschauen, mache ich das sehr gern. Aber das soll es jetzt für heute sein. Die Predigt ist fertig, die Botschaft geht weiter, das sind ihr. Ich werde euch gerne noch segnen. Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns so eine Hammerlehre gegeben hast über die Taufen. Und ich danke dir auch, dass du mir die Zeit gegeben hast, wo ich mir letzte Woche nähen durfte, um da einzutauchen und immer gemerkt, es geht ja noch weiter. Und Jesus Christus, es ist gewaltig. Ich gebe dir allein dir, dass du in den Taufen unseren Weg beschritten hast, wo eigentlich auch unser Heilsweg vollumfänglich drin enthalten ist. Wir ehren dich, Vater im Himmel, dass du deinen Sohn gehst, der all das Schwere erträgt hat. Und das nicht nur symbolisch, sondern das war eine Taufe, die er für uns am Kreuz erlitten hat, die ihm alles gekostet hat. Und so bitte ich dich, dass du uns erweckst, ja, unserem Wehwehtum, unserer Warmduscherei und uns reinführst in einen Glaubenskern von Gewissheiten aus deinem Wort, damit wir dich ehren. Und für Leute von außen, die dazukommen, ein guter Halt sind. Halleluja, Amen.